Ja, ich wollte euch hineinnehmen in ein Thema, Leben am Limit. Ich weiß nicht, wie du lebst. Ich weiß auch nicht, wie es dir gerade geht. Aber ich bin einer, der tendenziell auch sehr oft am Limit lebt. Das heißt, mit Limit meine ich, dass man sich sehr viele Dinge auflädt und sehr viel schaffen will und man aufpassen muss, dass man nicht in eine Erschöpfung reinrennt. Und ich weiß nicht, wie viele Leute du kennst oder wie es dir selber geht. Ich habe gerade auch mit einigen zu tun, die in so einem Burnout stecken. Viele meiner Freunde so haben im Laufe ihres Lebens die mal reingerutscht und ich selber bin bis jetzt aber so dran vorbeigeschrammt, glaube ich. Aber ja, also ich glaube, dass das schnell passiert, gerade heute in unserer Zeit, wo wir so ja ständig irgendwie zugeballert werden mit Aktivitäten, mit viel Druck auch. Und mich hat begeistert, wie Gottes Therapieplan aussieht für Leute, die in so eine Erschöpfung rutschen. Und ich denke, ihr könnt vielleicht schon ahnen, um welche Menschen aus der Bibel ich als Vorbild und Vorlage dafür nehme. Hat jemand einen Vorschlag? Genau. Und ich finde das einfach richtig cool, wie Gott mit dem Elia umgeht. Und zwar können wir das mal nachlesen in 1. Könige 19. Ich will nur mal die ersten 4 Verse lesen und immer so ein bisschen weiterlesen dann. Die Situation war ja die, dass der Elia dem König Ahab damals Gottes Strafe ankündigen musste, weil das Volk Israel nicht gehorcht hat. Und die Strafe war, weiß es jemand? Was musste der Elia ankündigen? Ganz genau. Das war die Trockenheit, ja. Es hat 4 Jahre nicht geregnet. Und da hat sich natürlich der König Ahab damals nicht sonderlich drüber gefreut. Ja. Er hat ihn also gesucht. Er musste sich also die Jahre verstecken. Der Elia hat dabei mega Wunder erlebt. Ja, eine Gottesluftbrücke und so weiter, der Versorgung. Und hat wirklich unglaublich viel erlebt, der Elia. Und der Höhepunkt war dann am Berg Horeb, wo er gesagt hat, kommt mal alle her, das ganze Volk Israel zusammengerufen. Dort hat Gott dann Feuer vom Himmel fallen lassen, als Bestätigung, dass er der wahre Gott ist. Und das war der absolute Höhepunkt. Alle 400 Baalspriester werden umgebracht, getötet. Und Elia ist dann der Mann Gottes, der diesen großen Sieg über den Baal erringt. Und in diesem Höhepunkt, wisst ihr, was dann passiert danach? Erstmal sitzt er auf dem Berg und sagt dem Ahab, okay, jetzt habt ihr Gott erlebt und pass auf, weißt du, was jetzt passiert wird? Es wird gleich regnen. Und dann geht der Elia auf den Berg und sitzt da und das ist der blaue Himmel, ja. Und dann schickt er immer seinen Knecht, sagt, guck mal, Gehasi, glaube ich, oder guck mal, gibt's denn nicht irgendwo eine Wolke, ne? Und dann geht er mal gucken und sieht nichts, ne? Und beim 7. Mal, dann sagt er, hey, ich sehe eine Wolke groß wie eine Faust, ne? Und dann sagt Elia, so jetzt ganz schnell, sagt er zum König Ahab, jetzt musst du anspannen und losrasen. Wenn du jetzt nicht loslegst, dann hast du verloren. Ne? Dann wird es so regnen, du wirst nicht mehr nach Hause kommen. Ne? Also, und dann spannt er an seine Pferde, der König Ahab, und der Elia rennt los. Und er hat so einen Adrenalinschub, wahrscheinlich von diesen vergangenen Erlebnissen, der rennt schneller als die Pferde laufen. Ja, vor dem Ahab her, in die nächste Stadt, Jezreel oder so, ja, rennt er da aus vollem Rohr, ne? Ja, und genau in dieser Situation, jetzt stellt euch vor, genau das ist die Situation, König Ahab kommt nach Hause, ja, es ballert Regen und er erzählt als erstes, was wahrscheinlich wir alle machen würden, also ich zumindest auch, als erstes muss ich meiner Frau mal erzählen, was war denn jetzt so los, ne? Also der König Ahab geht erstmal zu seiner Frau und sagt, Mensch, Isabel, ja, pass auf, Folgendes ist passiert. Und dann sagt er, Ahab in Kapitel 19, Vers 1, erzählte Isabel alles, was Elia getan und wie er die Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Und die Königin Isabel das waren ihre Propheten. Sie hatte die mitgebracht, die Baals Propheten. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht einem von ihnen, also von den getöteten Baalspriestern, gleich mache. Da packte Elia die Angst und er lief um sein Leben. Als er nach Beersheba kam, das zu Juda gehört, ließ er seinen Diener dort zurück. Und er ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben. Jetzt ist es genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben von mir. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. So gedacht, auf der einen Seite denkst du ja, wow, Mensch, Elia, du hast jetzt 4 Jahre Gottes Gnade erlebt. Ja, unglaublich. Was hat er nicht für Wunder erlebt? Ja, er hat Menschen zum Leben erweckt. Er hat Gottes Versorgung erlebt durch Wasser und Essen und dann dieses Megawunder auf dem Berg Horeb vor dem ganzen Volk Israel, wo Gott Feuer aus dem Himmel fallen lässt. Dann das Regenwunder. Also ich meine, was kann man noch mehr erleben? Ne? Also auf dem Höhepunkt seiner ganzen Wahnsinnserfahrung mit Gott kriegt er also die Nachricht von dieser Drohung von der Isabel, wenn du morgen noch am Leben bist, dann strafe mich, wie auch immer. Also sie sagt, das wird nicht sein, morgen werde ich dich töten. Ich verstehe zwar nicht, warum sie es nicht gleich macht, aber sie gibt ihm noch einen Tag. Und da packt ihn die Angst. Aus irgendeinem Grund ist Elias Wahrnehmung plötzlich total eingeschränkt. Er rennt los. Und ich habe gelesen, wir sind einer Niederlage nie näher als im Augenblick unseres größten Sieges. Wir sind einer Niederlage nie näher als im Augenblick unseres größten Sieges. Ich weiß nicht, wie du das in deinem Leben bis jetzt so erlebt hast. Ich kenne das sehr gut, wenn ich auf Freizeiten bin, zum Beispiel Sola. Da ist es auch, ihr merkt, ich bin schon ein bisschen heiser, ja. Das liegt bei den ganzen Aufbautagen, da muss er ständig rumrufen und so weiter, ja.
So viel. Die Leute auch nicht so anschauen.
genau. Da bin ich schon heiser. Und wenn ich dann mal so eine Woche Freizeit in den Knochen habe und noch besser 3, und dann erlebst du in diesen Freizeiten, ist ja oft so eine Wahnsinnsstimmung, ja, also echt, ihr müsst mal kommen, ne? Ihr müsst doch immer ins Zelt gehen, da steppt der Bär, ja. Alles tanzt, singen wir da. Ich sag euch, da bebt der Boden, ehrlich. Ne? Da geht die Post ab, unglaublich. Auch gerade die Kinder ist noch besser. Ja? Die Kinder sind noch besser als die Teens und Jugendlichen. Ne? Die gehen ab wie Rakete. Ne? Also das ist echt toll. Und dann kommst du aus so einer stimmungsgeladenen Woche und du hast Gott erlebt. Das ist, Sola ist für mich ein, oder überhaupt auch, ich Einsätze mache, wir fahren jetzt nach Moldawien demnächst, oder wenn wir solche Einsätze machen, da erlebe ich Gott. Weil da habe ich so viele Dinge nicht in der Hand. Ich habe das Wetter im Sola überhaupt nicht in der Hand. Ich kann auch nicht 200 Kinder vor Unfällen bewahren. Ich habe viele, viele Dinge nicht in der Hand. Und da erlebe ich Gott. Jeden Tag erleben wir da Gott. Weil wir so viele Probleme haben, die wir nicht so schnell lösen können. Und dann kommst du aus so einer Woche, wo du Gott erlebt hast. Ja? Da müsst ihr euch die Zeugniszeit bei uns anhören. Ja, dann berichten die Mitarbeiter und auch manchmal die Teilnehmer, wie sie Gott erlebt haben. Wow! Und dann kommst du nach Hause und bist so erschöpft und fällst wo rein? In das Freizeitloch. Ja, kennt ihr das? Es geht den vielen so, ja? Und du fällst in so ein Loch. Und dann denkst du dir, boah, jetzt hast du 3 Wochen kein Fernsehen geguckt, jetzt musst du erstmal schlafen. Und dann guckst du Fernsehen und dann guckst du Schrott und so weiter, ja? Und die ganzen tollen Erfahrungen, die du gemacht hast und wie du Gott erlebt hast, das geht plötzlich ruckzuck den Bach runter. Und ich glaube, so ähnlich natürlich noch in einem gesteigerten Maß, weil er ja auch noch unter viel größerem Druck steht, das erlebt der Elia hier. Der ist fertig, der Mann. Ich meine, der hat ja auch gerade noch mal die Strecke gelaufen. Er hat sich jetzt, Jahre musste er sich verstecken. Er hatte jahrelang Todesangst, weil der König Ahab wollte ihn, ne, einen Kopf kürzer machen. Der hat ihn überall gesucht. Gott selber hat ihn versteckt. Aber ich habe mir so gedacht, wenn man natürlich ja so lange unter so einem großen Druck steht, dann kann ich schon verstehen, dass der Elia in dem Moment einfach zusammenklappt. Das war irgendwie das Tröpfchen zu viel, ne? Und er rennt so lange, bis er zusammenbricht. Und jetzt beginnt Gottes Therapie. Und das hat mich, finde ich, stark. Was ist der erste Therapieschritt, den Gott mit Elia geht? Wisst ihr das? Lesen wir mal weiter kurz, ab Vers 7. Doch der Engel des Herrn kam noch einmal und weckte ihn. Ah, ihr habt eine andere Übersetzung. Ich habe falsche Übersetzung hier, ne? ab Vers 7. Ich muss noch mal weiter blättern.
Ja, und wie kommen weiter?
Vers 7 und 9. Nur Vers 7 bis 9. Ich lese euch mal vor. Genau, ihr könnt trotzdem mitlesen. Also, doch der Engel des Herrn kam noch einmal und weckte ihn. Steh auf. Nee, Entschuldigung. Nein, ich bin falsch. Entschuldigung, ab Vers 4b bis 7. So, genau, jetzt, Entschuldigung, das war mein Weg. Dann legte er sich hin, also Elia, und schlief unter dem einsamen Ginsterbusch ein. Da rührte ihn auf einmal ein Engel an und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, sah er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Das finde ich toll. Also ich dachte so, Gottes Therapieplan. Gottes Therapie. Schritt 1. Essen. Trinken. Schlafen. Ist das nicht ein guter Plan? Ich fand das total nett. Also ich muss euch sagen, ich war mal im Kloster. Und das war ein Schweigekloster, ein Stillekloster. Und man redet da ja gar nicht. Und man hat dreimal am Tag auch gemeinsame Zeiten der Stille. Und ich kam da an, ich denke, Alter, wenn ich jetzt in dieser gemeinsamen Zeit der Stille sitze und ich schlafe ein, was passiert denn dann? Das war mir, ich hatte Angst, dass es ein bisschen peinlich wird, ja. Und dann fand ich das total schön. Dann war der Mönch, hat uns erklärt, wie das jetzt hier abläuft in dem Kloster. Und dann hat er uns gesagt, ja, also das Erste, was wir jetzt machen, was er empfehlen würde, uns zu tun,
machen wir Augen zu.
Schlafen. Schlafen, schlaft erstmal. Das ist auch sehr nett, ne? Also ich dachte so, stille Kloster, ja, du musst jetzt die ganze Zeit beten und ne, beten und hören und Bibel lesen und beten und so, ne? Aber dann hat er gesagt, erstmal schlafen, das fand ich auch toll. Und dann habe ich geschlafen, ne? Den halben Tag. Und dann ist das, wie gesagt, stille Kloster, da gibt es ja auch gar nichts jetzt so, ne? Also kein Fernsehen, kein Medium, gar nichts. Du hast also nichts und hast nur dich und die Bibel und dein Zimmer. Und naja, dann gehst du auch abends früh ins Bett, ne? So, was machst du noch so abends? Ne? Hast du den ganzen Tag schon nicht so viel getan. Also abends bin ich auch um 8 Uhr ins Bett gegangen. Und ich kann euch sagen, am nächsten Tag, ja, ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Da war dann wirklich ausgeschlafen. Ne? So viel geschlafen hatte ich schon lange nicht mehr. Aber ich finde das schön und das ist im Grunde, was Gott tut. Der Elia wird wach und neben ihm, ich finde das so nett, dass da steht ja nicht nur Fladenbrot, sondern was steht dazu? Auf einem heißen Stein gebacken. Also das war irgendwie frisch. Ich habe so gedacht, boah, das hat ja wahrscheinlich gerochen, ne? Aufgewacht, boah, lecker, was riecht das hier, ne? Oh, ja, und dann konnte er erstmal essen, trinken und dann, ne, schön satt, dann erstmal wieder, ne, schlafen. Also ich finde einfach genial, wie Gott hier so vorgeht. Ne, erstmal, hey, entspann dich. Ich habe einen Schulleiter gehabt in meiner Bibelschule, dem haben wir mal einen Ordner geschenkt für sein Zeitmanagement, wo er auch Sekundentermine vergeben konnte. Weil der war in so vielen Gremien, der hatte so viele Termine, das war unglaublich. Und was ist passiert? Er ist in den Burnout gerutscht, ja. Und dann hat er uns erzählt, als er zurückkam, er saß dann in Langeoog oder auf irgendeiner Insel, saß er am Strand, dann hat er am Strand, das war schon ein paar Jahre her, ne, hat er noch seinen ganz klassischen Terminkalender rausgeholt und hat sich einfach mal so angeguckt, die Termine, die er jetzt gerade alle verpasst, weil er ja jetzt in, ne, erstmal Erholungsurlaub ist, ne? So runterkommen. Und dann sitzt er da vor seinem Kalender und denkt, oh ja, der Termin und der Termin. Und was passiert? Kommt eine Möwe geflogen und scheißt ihm mitten in den Kalender. Das war so cool. Also Gott hat sprichwörtlich ihm gesagt, scheiß drauf. Ja? Also diese ganzen Termine, ja, hat die mitten in seinen Kalender gekackt. Ja? Also ich dachte, aber ich dachte, ist nicht Gott kreativ? Das ist doch cool, oder? Und Gott sagt, hey, jetzt ist was dran. Essen, trinken, schlafen. Vergiss die Termine. Also ich finde das einfach klasse. Und dann lesen wir weiter. Jetzt kommt nämlich Vers 7. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Dann, doch der Engel des Herrn kam noch einmal und weckte ihn. Steh auf und iss, sagte er. Du hast einen weiten Weg vor dir. Er erhob sich, aß und trank und machte sich auf den Weg. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch gehen konnte, bis er zum Gottesberg Horeb kam. Er ging in eine Höhle dort und legte sich schlafen. Also, der zweite Schritt von Gottes Therapieplan: Essen, Trinken, Wandern. Ich weiß nicht, kennt von euch jemand Tabitha Bühne? Ich heiße auch Bühne, ist eine entfernte Verwandte von mir. Die ist jetzt gerade so, wenn die Idea liest und so weiter, in der christlichen Szene ganz gut unterwegs. Die hat den Markus, Markus Dings geheiratet, der immer so dicke Bücher schreibt. Also sehr fromm auch, und die ist auch so ein bisschen, also die Tabitha Bühne kann ich euch nur empfehlen, die ist so ein bisschen anders. Also die ist lustig, ja, die ist anders. Die ist Extremsportlerin unter anderem und Redakteurin und so weiter. Und die hat uns erklärt, in ihrem Leben hat sie auch schon wirklich viele harte Krisen durchgestanden. Und immer, wenn es so ganz schlimm war in ihrem Leben, was hat sie gemacht? Sie ist gelaufen. Und das war ihre Therapie. Laufen war ihre Therapie. Die macht so verrückte Geschichten, die macht so 100 Kilometer am Stück laufen und sowas, wo du denkst, wie krank muss man sein? Aber das fand ich ganz spannend, wie sie uns erklärt hat, dieses Laufen ist Therapie. Das braucht sie. Und ich glaube auch, Gott sagt, hey, essen, trinken, wandern, geh mal. Einfach geh durch die Natur. Ja, und ich merke auch bei mir, ich habe, meine Frau und ich, wir gehen auch sehr gerne wandern. Und ich finde, das ist echt beruhigend, wenn einfach du gehst da so wandern und kein Handy, also ja, musst nicht da ständig irgendwo drauf gucken. Und das ist einfach wirklich runterkommen, auf andere Gedanken kommen. Der läuft allerdings dann auch ein bisschen, deshalb fiel mir die Tabitha Bühne ein, weil der Mann 40 Tage und Nächte jetzt wandert. Ne? Also ist auch irgendwie, der Elia kann auch nur extrem so, ne? Hat man den Eindruck. Die Strecke von Jezreel, wo er losgeht, zum Berg Horeb, übrigens Berg Horeb und Sinai sind die gleichen, habe ich herausgefunden. Also Horeb ist wahrscheinlich eher so die ganze Gebirgskette und der Sinai der höchste Berg in der Gebirgskette. Aber das waren, sage und schreibe, 350 Kilometer. Also war jetzt schon nicht so wenig. Und ihr wisst alle, der Berg Sinai wird in der Bibel ja oft erwähnt. Mose bekommt auf dem Berg Sinai was? Genau, der bekommt die Tafeln, die 10 Gebote. Ja, das ist eben das Gleiche, Berg Horeb und Berg Sinai. Das war ja das, was ich auch jetzt erstmal verstanden hatte, dass das die gleichen sind. Und dann, als Jesus mit seinen drei Jüngern auf den Berg geht, ist es auch der gleiche. Wo er die Begegnung hat mit Mose, Elia und Jesus, als sie da sind ja auch auf dem gleichen Berg. Also, und der Berg Horeb oder Sinai, das war einfach immer wieder, das ist der Ort der Gottesbegegnung. Ja, wo das Volk Israel Gott begegnet ist, wo Mose Gott begegnet ist, eben Elia und so weiter. Ja, Gott überfordert den Elia nicht. Er gibt dem Elia eine Pause. Er versorgt ihn. Und das Essen, was er ihm gibt, das muss ja unglaublich gewesen sein. Ne? Das war so eine Energy Drink, was er da gekriegt hat, dass er eben davon 40 Tage und Nächte gehen konnte. Also das war schon ein besonderes Rezept wahrscheinlich. Gott gibt dem Elia erstmal auch Zeit. Komm runter. Ne? Er kann erstmal alleine sein, erstmal entspannen. Und ich glaube, auch heute machen ja viele Leute den Jakobsweg. Inzwischen, glaube ich, ziemlich überlaufen. Aber ich glaube trotzdem, also dieses Mal wandern und zur Ruhe kommen, ist einfach ein wirklich guter Weg. Und dann geht's weiter. Was ist jetzt der dritte Schritt von Gottes Therapieplan? Das lesen wir jetzt von Vers 9b bis 16. Jetzt kommt wirklich was ganz Besonderes. Also Elia ging in die Höhle und legte sich schlafen, und plötzlich kam das Wort des Herrn zu ihm: Was machst du hier, Elia? Mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe, den allmächtigen Gott, eingesetzt, sagte er. Die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein. Und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Da sagte der Herr, geh hinaus, stell dich auf den Berg vor mich hin, pass auf. Der Herr wird an dir vorübergehen. Da kam ein heftiger Sturm herauf. Der Felsen aus den Bergen riss und vor Jahwe zerschmetterte. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, aber der Herr war nicht im Beben. Nach dem Erdbeben ein Feuer, doch der Herr war nicht in dem Feuer. Nach dem Feuer der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Was ist das denn? Ein dahinschwebendes Schweigen. Was steht denn hier eigentlich?
Stilles, sanftes Säuseln.
Stilles, sanftes Säuseln. Ne? Was ist das? Als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit dem Mantel, stellte sich an den Eingang der Höhle. Da fragte ihn eine Stimme, was tust du hier, Elia? Er sagte, mit ganzem Eifer habe ich mich für den Herrn, den allmächtigen Gott, eingesetzt, denn die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein, und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sagte der Herr zu ihm, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück, geh bis nach Damaskus und salbe dort Hazael zum König über sie Israel. Dann sollst du Jehu zum König über Israel salben, über Damaskus, genau, den ersten, über Syrien, den zweiten über Israel. Ja, ich fand, was ist der dritte Schritt? Der dritte Schritt. Der dritte Schritt, den finde ich natürlich absolut am eindrücklichsten. Der dritte Schritt in Gottes Therapieplan hier ist eine Gottesbegegnung. Er hat Zeit mit Gott. Und eine solche Gottesbegegnung, die finden wir in der Bibel nur noch, also noch einmal hatte Mose sie, ja? Ich glaube nur Mose und Elia. Die war absolut außergewöhnlich. Wenn man das liest, kann man sich das ja alles nicht vorstellen. Der Felsen, ein heftiger Sturm, der Felsen zerschmetterte. Das ist ja Wahnsinn gewesen sein. Und dann Erdbeben, Feuer. Also erstmal diese drei Elemente, das ist ja schon, muss unglaublich eindrücklich gewesen sein und furchterregend. Und worin ist Gott? Das fand ich diese Formulierung hier so cool. Ein in dem dahinschwebenden Schweigen. Da merkt der Elia, oh, jetzt ist Gott da. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir uns diese Zeit nehmen, zur Ruhe zu kommen, dann können wir Gott begegnen. Und das ist ja eine wirklich ganz außergewöhnliche Gottesbegegnung. Aber ich finde toll, was Gott hier tut. An keiner Stelle hat Gott Elia verurteilt, oder? Ich meine, Gott hätte sagen können, Elia, was soll ich denn noch mehr tun? Ich schicke dir Feuer vom Himmel, ich schicke dir den Regen, als du ihn brauchst, ich habe dich 4 Jahre versorgt, was soll ich noch mehr tun, Elia? Sag's mir, ja? Hätte er doch machen können, ne? Ich meine, es gibt kaum einen Menschen in der Bibel, der so viele Wunder wie Elia erlebt hat. Ja, der Elisa, der hat auch ähnlich viele erlebt, aber das ist absolut außergewöhnlich. Ja, aber Gott macht dem Elia keinen Vorwurf. Im Gegenteil. Er versorgt ihn. Gott hat Verständnis. Und auch für mich ist das, muss ich mir immer wieder sagen, Gott will nicht nur meine guten Taten und meinen Einsatz, ja? Darum geht es Gott gar nicht. Egal wie viele Wochen im Sola oder was ich auch immer alles mache, was Gott will ist Beziehung. Und das gibt er hier dem Elia. Gott ist in dem leisen Säuseln. Und ich habe auch, darum fand ich, war jetzt in dem Kloster, glaube ich, 3 Mal insgesamt, aber die letzten Jahre jetzt schon wieder nicht. Warum nicht? Weil ja so viel läuft. Ja? Wer hat denn da Zeit? Aber Gott ist in dem leisen Säuseln. Und wo nehmen wir uns die Zeit, zur Stille auf Gott zu hören? Ja? Gerade heute ist so viel los. Ja? Ja, wo schaffen wir das noch? Du setzt durchs Handy, du wirst ja immer mit beballert. Entweder du liest WhatsApps oder Nachrichten, sonst was, oder du hörst halt also die Musik läuft ständig, auch moderner Worship. Ich steige in mein Auto ein, zack, läuft die Musik. Ja? Wo haben wir das noch? Das leise Säuseln, die Chance, es zu hören. Aber ich finde toll, Gott ist noch gar nicht fertig hier mit dem Elia. Jetzt lesen wir nochmal Vers 16b bis 21. Also erstmal hat er ja den König gesalbt und jetzt lesen wir ab Vers 17, oder lesen wir nochmal ab Vers 16. Dann sollst du Jehu ben Nimshi zum König über Israel salben und schließlich, und jetzt kommt's, Elisa ben Shaphat aus Abel Mehola zum Propheten an deiner Stelle. Wer dem Schwertersalz entkommt, den wird Jehu töten. Wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Den wird Elisa töten. Ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, die nicht vor Baal hingekniet und sein Bild nicht geküsst haben. Also, was ist der vierte Schritt? Entlastung. Er darf einen Nachfolger berufen. So, ich nehme jetzt diese Verantwortung, Elia, ich nehme sie dir jetzt ab. Du darfst jetzt, oder noch nicht sofort, aber du kannst jetzt einen Nachfolger berufen. Elia, danke für deinen Dienst. Und jetzt darfst du übergeben. Jetzt kannst du relaxen und sagen, okay, Herr, bitte. Ja, ist das nicht schön? Gott sieht, also ich meine, man muss ja mal sagen, ich finde, Gott hat von Elia auch viel verlangt. Dieses 4 Jahre Verstecken, 4 Jahre lang Todesangst, ja, und er wirklich recht alleine, das war schon hoher Druck, unter dem der Elia gestanden hat. Aber Gott hat das gesehen und jetzt gibt er ihm die Entlastung. Du darfst erstmal einen anderen König einsetzen, ja, Ahabs Zeit ist vorbei, Ahab, das war sein Hauptgegner, und du darfst einen Nachfolger wählen. Also Gott gibt ihm Entlastung. Und dann kommt eine kleine Kritik von Gott. Ne? Wir haben eben 2 Mal an 2 Stellen, sagte Elia, ich allein bin übrig. Ich bin der einzige Prophet, ich bin ganz allein hier übrig. Und dann sagt Gott, übrigens Elia, PS, ne? So im Brief, PS, da sind noch 7000. Du bist nicht allein. Also ich finde das großartig, er gibt ihm den Auftrag, einen Nachfolger zu berufen. Und ich kann das gerade so ganz gut nachvollziehen. Ich habe jetzt einen Nachfolger fürs Sommerlager letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon, eigentlich haben wir den eingesetzt und ich bin jetzt auch wirklich raus. Ich bin nicht mehr dabei jetzt dieses Jahr. Ich mache einen Auf- und Abbau und dann... Und jetzt im Oktober fängt bei uns ein neuer Pastor an. Wir haben einen jungen Mann berufen, Micha Ziegeler, mit seiner Familie, kommt im Oktober. Und ich finde auch so an verschiedenen Stellen, oh, cool eigentlich, ne? Kann er sich damit rumschlagen, ne? Ja, gibt genug Stress. Also, es ist wirklich entlastend. Ich bin jetzt nicht weg, ich bin noch da, wir machen weiter, aber ich gebe ihm viele Dinge ab. Und nächstes Jahr wollen wir noch einen anstellen. Kein Mensch weiß, wo das Geld herkommen soll, egal. Aber versteht ihr, und ich finde es toll, wie Gott vorgeht. Elia wurde der Mentor für den Elisa. Also es war ja auch bei dem Elia jetzt nicht gleich vorbei. Ne? Der hat nicht gesagt, hier, die Sachen hingeschmissen, weg bin ich. Nein, der erste Schritt, du gehst jetzt zu dem Elisa und wenn du das dann liest, ja, wie Gott, wie der Elia zu dem Elisa geht, der lässt ja da gleich seine Rinder fahren und schlachtet die nochmal nebenbei und so weiter. Also das ist ja wirklich krass, ja, der Elisa, der dann, und dann gehen die aber erstmal zusammen, der war noch 2 Jahre im Dienst, also ich weiß, ich habe es versucht zu ermitteln, so war, kann man nicht genau ermitteln, wie viele Jahre, aber es sind ein paar Jahre. Also er bekommt sozusagen den Ausblick auf die Entlastung. Und mit dem Auftrag, dass er jetzt einen Nachfolger, einen Jünger sozusagen anlernt, sagt Gott auch zu Elia: Elia, du hast deine Sache gut gemacht. Du hast das gut gemacht und jetzt möchte ich, dass du einen anlernst. Dass du einen vorbereitest, der weitermacht. Und ich glaube, das war ein ganz tolles Verhältnis, was die beiden hatten. Das könnt ihr dann, da will ich auch noch mal ein Stück von lesen. Elia und Elisa, ja, die beiden hatten ein tolles Verhältnis. Er war wirklich der Mentor. Also das finde ich einfach wunderbar, wie Gott vorgeht. Und dann kommt der nächste Schritt, das ist ja noch nicht fertig. Gott ist mit Elia noch nicht fertig. Also der Elia war wirklich krass, wie Gott mit ihm umgegangen ist. Jetzt lesen wir mal den Abschluss von dem Elia aus 2. Könige 2, 2. Könige Kapitel 2, Abvers 9. Da weiß der Elia, jetzt holt Gott mich ab, jetzt ist vorbei, der Tod steht vor der Tür. Und das weiß nicht nur der Elia, das weiß auch der Elisa und die anderen, das kriegen alle mit. Ich weiß nicht, woran die das gemerkt haben. Und dann sagt der Elia so zu dem Elisa: ich werde jetzt gehen. Dann sagt Elisa: nee, ich gehe aber mit. Dann sagt Elia: nee, jetzt. Mehrfach versucht Elia, den Elisa abzuschütteln, loszuwerden. Aber er kriegt ihn nicht los. Der Elisa sagt: nee, ich bleibe bei dir bis zur letzten Sekunde. Das ist anders als bei Mose. Ja, der Mose, der geht ja allein auf den Berg. Aber Elisa, der lässt sich da nicht so leicht abschütteln. Und dann gehen sie über den Jordan. Da macht er wieder so ein Wunder. Ne? Schlägt er mit seinem Mantel auf den Jordan. Zack, teilt er sich. Können sie trockene Fußes durchspazieren, die beiden. Und dann am anderen, ab Vers 9, am anderen Ufer sagte Elisa, jetzt muss man aufpassen, dass man nicht ineinander kommt: Kann ich noch etwas für dich tun, bevor ich weggenommen werde? Elisa bat: Es wäre schön, wenn ich den doppelten Anteil von deinem Geist erhalten könnte. Klein wenig unverschämt, ne? Also, aber ja. Das zu erfüllen liegt nicht in meiner Macht, erwidert Elia. Doch wenn du mit ansehen darfst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird der Herr deine Bitte erfüllen, sonst nicht. Während sie weiter gingen und miteinander redeten, fuhr plötzlich ein feuriger Streitwagen mit Pferden aus Feuer zwischen sie und trennte sie voneinander. Im Sturm fuhr Elia zum Himmel hinauf. Und als Elisa das sah, schrie er auf: mein Vater, du Streitwagen Israels, du sein Gespann. Dann sah er ihn nicht mehr. Was ist das? Unglaublich, oder? Gott selber, es gibt 2 Menschen in der Bibel, die nicht gestorben sind, die Gott abgeholt hat, die entrückt wurden. Ja, ist der Henoch und Elia. Gott selber holt ihn ab. Gott holt Elia ab. Das ist unglaublich, oder? Wow, was wäre das cool, ne? Sowas zu erleben, dass Gott einen abholt. Mit einem feurigen Wagen. Ja, also ich bin einfach, also ich habe mir gedacht, so, hier lerne ich Gott kennen, ja? Hier lerne ich Gott kennen, wie Gottes Therapie aussieht. Wie Gott ist, wie Gottes Herzschlag ist. Ich finde, jeder Schritt sprüht nur so von Liebe. Gott hat Elia einfach lieb. Er liebt ihn. Gott hat von Elia viel verlangt. Ich habe jetzt gehört, Gottes Liebessprache ist Gehorsam. Gottes Liebessprache ist Gehorsam. Ihr wisst ja, der eine hat die Liebessprache Geschenke, der nächste hat die Liebessprache Komplimente. Ihr kennt ja die 5 Sprachen der Liebe. Gott hat die 6. Gehorsam. Und der Elia war gehorsam. Und Gott liebt ihn ebenfalls und kümmert sich um ihn. Gott kritisiert ihn nicht. Gott verwirft ihn nicht. Sondern er versorgt ihn. Hier sehen wir seine Fürsorge. Er nimmt ihn ernst. Er nimmt seine Not ernst. Und er holt ihn da raus. Mein Fazit: Ich bin einer Niederlage nie näher als im Augenblick meines größten Sieges. Da müssen wir alle aufpassen. Da, wo du Gott erlebt hast, dass du nicht danach in so ein Loch fällst. Zweitens, wir sind nie so allein, wie wir uns vielleicht fühlen. Manchmal fühlt man sich alleine. Aber man ist es gar nicht unbedingt. Gott ist mindestens da. Und drittens, Gott spricht durch ein beharrliches Flüstern, nicht durch lautes Rufen. Und zum Abschluss möchte ich uns den Vers mitgeben, 1. Korinther 10, Vers 13. Fasst das für mich auch so ein bisschen nochmal zusammen. Da sagt, Paulus schreibt, 1. Korinther 10, Vers 13, bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die einen Menschen überfordert, und Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr bestehen könnt. Gott ist treu. Gott ist da. Gott lässt uns nicht alleine. Gott überfordert uns nicht. Gott hat dem Elia viel zugemutet, aber er hat ihn nicht überfordert. Und wenn Gott merkt, wow, wir sind an der Grenze, dann gönnt er uns die Pause. Gott erwartet von keinem von uns, dass wir in den Burnout gehen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns liebt, der das Beste für uns will, der uns versorgt. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der da ist, der uns nie alleine lässt. Ich danke, dass du ein Gott bist, der uns kennt, der auch sieht, wo wir an unsere Grenzen kommen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nicht von uns erwartet, dass wir durch Leistung irgendetwas bei dir uns erarbeiten müssen. Du wünschst dir Beziehung, du wünschst dir auch Gehorsam. Und ich danke dir auch da, wo du uns Dinge zumutest, dass du uns aber nie alleine lässt und dass du uns die Kraft gibst, auch vielleicht manche schweren Erlebnisse zu ertragen. Und danke, dass du den Elia so versorgt hast, aufgebaut hast, zugerüstet hast. Und danke, dass du das auch bei uns tun wirst und möchtest. Und dass ich mich darauf verlassen darf. Danke, ich bin so dankbar, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du Gemeinde baust, dass du Sola machst, dass wir das nicht alleine tun. Und darum wollen wir dich ehren und loben und dir den Raum geben, der dir zusteht. Amen.